Europapolitik. Wer hat die Macht in der EU?
Eine Podcast-Reihe von Karin Krammel, Journalistin und Europaabgeordnete von 2004 bis 2009.
Heute zu Gast
Martin Sellmayr, derzeit Botschafter der EU-Kommission in Österreich. 2004 begann Sellmayr seine Karriere als Sprecher von EU-Kommissarin Viviane Reding. In Folge stieg der promovierte Jurist als Kabinettschef und Sherpa von Jean-Claude Juncker bis zum Generalsekretär der Europäischen Kommission auf.
Das ist einmal kurz der Lebenslauf von Martin Sellmayr. Mein Einstieg möchte ich so beginnen. Als ich 2004 als Journalistin ins Europaparlament gewechselt bin, da hatte ich wirklich hehre politische Ziele. Mein oberstes Ziel war, ich möchte dazu beitragen, dass man die EU besser versteht, dass sie besser kommuniziert wird, weil kein Mensch kennt sich aus und jetzt bin ich mittendrin in der Höhle des Löwen und da wird es mir ja wohl gelingen. Es war ein hehres Ziel, es ist mir nicht gelungen. Muss ich sagen, ein bisschen was habe ich beitragen können, aber das ist irgendwo versandet. Ich hatte auch andere politische Ziele. Auch die waren sehr schwierig durchzusetzen als Abgeordnete. Und ich war oft frustriert, bin am Abend heimgegangen und mir gedacht, ich weiß nicht, warum, was kann ich tun? Was macht man hier eigentlich als Europaabgeordnete und was kann man tatsächlich durchsetzen? Sie haben auch im November 2004 begonnen in der Kommission und waren, eben das ist die Parallele auch, Sie waren eben bei Viviane Reding, die für Medien eben zuständig war, die Kommissarin. Mit welchen Zielen haben Sie eigentlich begonnen und was davon konnten Sie durchsetzen?
Also ich bin, da ich Europäer aus Leidenschaft bin, bin ich natürlich Idealist und glaube schon, dass man eine Menge auf europäischer Ebene erreichen kann. Das Wichtigste, was mir meine Großeltern mitgegeben hatten im Alter von 15, da haben sie mich damals auf einer Reise nach Frankreich mitgenommen, nicht nur um das Nachbarland Deutschlands kennenzulernen, ich bin ja Deutscher, sondern auch um mir zu zeigen, was da im Ersten und Zweiten Weltkrieg passiert ist. Sie sind mit mir nach Verdun gefahren, haben mir dort gezeigt, das sind heute noch die Patronenhülsen und Skelette im Boden. Das sind an einer Stelle sieht man die Gräber der Kriegsgefallenen, die bis an den Horizont weiße Kreuze ausfüllen. Und meine Großeltern haben mir damals gesagt, es ist Aufgabe deiner Generation dafür zu sorgen, dass sowas nie wieder passiert. Und ich bin jeden Tag, wenn ich ins Büro gehe, ob in Brüssel oder in Wien oder in Frankfurt, ich habe auch mal für die Europäische Zentralbank gearbeitet, jeden Tag wieder froh, dass wir da zusammensitzen, dass da verschiedene Nationalitäten jetzt auf demselben Gang sitzen. Da ein Slowake, da ein Finne, da ein Pole, dort ein Franzose, da ein Österreicher oder eine Österreicherin. Und wir natürlich häufig miteinander auch streiten. Ne? Das gehört dazu. In der Demokratie muss man streiten und nicht jeder kann sich immer gleich durchsetzen. Aber wir tun das mit friedlichen Mitteln. Wir liegen nicht in Schützengräben einander gegenüber, sondern wir streiten, wir werden vielleicht auch mal laut. Wir schicken uns gegenseitig Word-Dokumente zu und machen da Änderungen im Änderungsmodus, weil wir sagen, da kommt ein und nicht ein oder hin. Und jedes Mal, wenn ich das mache, auch wenn das natürlich auch mal im Einzelfall frustrierend sein kann, bin ich sehr froh, daran mitwirken zu können. Weil ich glaube, jeder kleine Beitrag führt dazu, dass Europa dieses Friedensprojekt, die 27 Staaten untereinander friedlich miteinander streiten, Probleme gemeinsam lösen. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es langsamer. Also das ist etwas, was das große Europa für mich bedeutet und was mich auch für Europa immer brennen lässt. Ich bin einer hier in Österreich, sagt man ja häufig, ich bin ein glühender Europäer und dann sagt man als nächstes, aber. Ich bin ein glühender Europäer ohne das Aber.
Aber ich höre raus bei Ihrer Antwort, dass Sie also eigentlich zufrieden waren so mit den kleinen Brötchen. Sie haben was angesprochen, dass jedes und, jedes Komma, jedes Wort zählt. Sie sind Jurist, ich bin Journalistin. Sie als Jurist wissen, wie wichtig die Sprache ist bei Gesetzestexten und da kommt es wirklich dann auf jedes Wort an. Das musste ich erst mühsam lernen, dass das eigentlich die Aufgabe ist von einem Abgeordneten im Parlament, sich mit einem Gesetzestext, der aus einer Kommission kommt im Regelfall, dass man sich mit einem Gesetzestext auseinandersetzt und dann eigentlich nur an Wörtern herumfeilt. Die großen Ideen dahinter, die muss man irgendwie, eben da muss man hartnäckig sein. Sie haben aber eine andere große Idee, die von den Großeltern angesprochen, das möchte ich jetzt auch gleich aufgreifen. Sie haben gesagt, diese Schlachtfelder soll es nie mehr geben. Sind wir dann nicht alle gescheitert angesichts der Tatsache, was sich jetzt abspielt in Europa?
Frau Kamel, das ist, glaube ich, eine falsche Sichtweise. Zwischen den 27 EU-Staaten, die sich an dem Projekt beteiligen, Dort herrscht seit 70 Jahren Frieden. Das ist das europäische Projekt. In anderen Teilen der Welt gibt es natürlich Konflikte, Kriege. Und hier gibt es einen, Putin, den Diktator, der versucht, diese Friedensordnung in Europa in Frage zu stellen. Aber deshalb stellen wir uns dem ja mit vereinten Kräften entgegen. Es kann ja nicht sein, dass ein Putin daherkommt und dann ist alles, was wir gemeinsam aufgerichtet haben, falsch. Nein, im Gegenteil. Es zeigt sich doch jetzt, wie wichtig es ist, dass wir in Europa ein attraktives Projekt der Friedenssicherung sind. Deshalb wollen zurzeit 10 Staaten Europas, wollen der Europäischen Union beitreten und nicht Russlands. Sie wollen zur Europäischen Union, weil sie sehen, das ist eine Garantie für Frieden, Sicherheit und auch Wohlstand. Es ist ein Projekt, vielleicht kommen wir nochmal auf das zurück, was Sie gesagt haben, diese Kleinteiligkeit, dass man an Gesetzestexten arbeitet. Nein, das ist doch das Besondere an Europa und das ist die große Idee. Zum ersten Mal in der Geschichte ist unser Kontinent nicht geeint durch das Recht des Stärkeren, sondern durch die Stärke des Rechts, dass wir eben gemeinsam dran sitzen und gemeinsam Regeln vereinbaren. Und natürlich ist das manchmal mühsam, kleinteilig, aber das Große, was dahinter steht, das dürfen wir nie vergessen. Ich erinnere mich an einen kleinen Hinterbänkler im Europäischen Parlament, der zusammen mit der kleinen Kommissarin aus dem kleinen Luxemburg, Viviane Reding, meiner damaligen Chefin, gesagt hat, wir
eine
machen
große Dame.
Sagen Sie heute, aber damals haben alle gedacht, die kommt aus Luxemburg, ist ein kleiner Land und die ist da auch nicht so wichtig und hat auch gar nicht so ein wichtiges Dossier. Und die haben sich zusammengesetzt, ein grüner Abgeordneter aus Norddeutschland und die Viviane Reding aus Luxemburg und haben gesagt, wir wollen in Europa den Schutz der Privatsphäre sicherstellen. Ne? Das ist genau vor 5 Jahren ist das Ergebnis in Kraft getreten, die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Ein ganz, ganz wichtiges zentrales Werk für das, was uns Europäer ausmacht. Dass wir eben nach den Erfahrungen der Diktaturen von links und rechts auf unserem Kontinent sagen, denn der Mensch identifiziert sich dadurch, die Menschenwürde identifiziert sich dadurch, dass wir die Kontrolle über unsere eigenen Daten haben und weder der Staat noch Unternehmen diese Kontrolle uns wegnehmen können und dass wir da entsprechende Instrumente haben. Das ist ein weltweites Erfolgsprojekt geworden. Bis nach Indien und Japan wird das übernommen. Also da ist durch ein Gesetz eine große Idee umgesetzt worden, die uns Europäer schützt in dem, was wir sind, nämlich Europäer, wo die Menschenwürde im Mittelpunkt des Handelns steht.
Da bin ich so froh, dass Sie diese Datenschutzverordnung ansprechen, weil sie, glaube ich, schon sehr deutlich zeigt, dass da ein hehres Ziel gemeinsam erarbeitet. Andere machen es uns sogar nach. Und wahrscheinlich haben Sie vollkommen recht, sie schützt uns auch sehr. Aber für den Einzelnen ist sie doch nicht durchschaubar. Weil wie spielt sich's denn tagtäglich für den Einzelnen ab? Er macht irgendeine Internetseite auf, dann sagt man, sie haben die Wahl. Man liest sich nicht alles durch, kann man ja gar nicht, ja, und sagt immer, okay, ich stimme zu. Auch dem US-Raum steht jetzt plötzlich immer dabei. Wir stimmen ja ununterbrochen zu. Also wir sind eigentlich, sind wir geschützt, aber dennoch ausgeliefert. Und wir wissen nicht, was wir davon haben.
Ja, also das wäre so, also wenn das, was Sie sagen würden, stimmt, dann wäre das so. Aber es ist eben so, dass eben es nicht ausreicht, dass man Ja sagt, sondern die Datenschutzgrundverordnung schützt eben gerade denjenigen, der sich nicht überall durchklickt, der das auch nicht durchlesen kann. Das ist wie, wenn Sie im Laden etwas einkaufen. Jedes Mal gehe ich in einen Laden hinein und da sagt man, wollen Sie nicht noch die zusätzliche Garantie kaufen? Für 50 Euro ist das iPad auch noch 2 Jahre abgesichert. Und ich sagte immer, entschuldigen Sie mal, das dürfen Sie mir gar nicht sagen, weil wir schon EU-rechtlich, ohne dass Sie mir das verkaufen, müssen Sie sowieso mir 2 Jahre lang Garantie auf dieses iPad geben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir den Verbraucher auch dann schützen, wenn er eben von einem mächtigeren Gesprächspartner, Handelspartner versucht wird, über den Tisch zu ziehen. Und das passiert natürlich im Internet. Wir sind da permanent großen Konzernen oder staatlichen Einflüssen ausgesetzt, die versuchen, an unsere Daten zu kommen. Und es ist wichtig, dass wir gerade dann auch Rechte haben, selbst wenn wir leichtfertig Ja gesagt haben. Wir haben hier in Österreich den dynamischen Rechtsdurchsetzer Max Schrems, der übrigens mit Pate für die Idee des europäischen Datenschutzrechts stand und Viviane Reding und Jan-Philipp Albrecht damals inspiriert hat, sowas zu tun. Der tritt zurzeit für viele, viele Menschen vor Gericht und kann jetzt Rechte durchsetzen, hat mehrfach gewonnen, dass eben Datentransfer in einen anderen Wirtschaftsraum, wo die Daten nicht so geschützt sind, dass das nicht legal ist. Und das macht, also wenn Sie hören, was da die Unternehmen sagen, die haben mal große Umstellungen zu machen. Also ich weiß auch, dass man darüber streiten kann. Nur es zeigt heutzutage, früher hieß es, wo kein Kläger, da kein Richter. Jetzt gibt es Kläger, und zwar nicht nur Max Schrems, sondern in allen Mitgliedstaaten. Es gibt Aufsichtsbehörden, die das durchsetzen. Also der Einzelne ist eben nicht darauf angewiesen, dass er alles wissen muss. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass der Rechtsstaat den Einzelnen in seinen Rechten schützt, auch wenn er sie nicht alle im Detail kennt.
Aber heißt das jetzt blind vertrauen? Also wenn wir es jetzt gleich praktisch machen, wie machen Sie es? Sie schlagen eine Seite auf, es wird von Ihnen verlangt, dass Sie zustimmen oder nicht zustimmen. Was machen Sie?
Also in den meisten Fällen stimme ich nicht zu. Ich stimme in den meisten Fällen nicht zu und bekomme dann eben dieselben Informationen ohne Werbung oder ohne, dass ich meine Daten weitergebe.
Habe ich immer falsch gemacht, ich stimme immer zu.
Ja, aber wenn Sie das wollen, wenn Sie der Seite vertrauen.
Nein,
aber
weil ich mich nicht auskenne.
Dann fragen Sie sich auf einmal, warum wissen die auf einmal von Facebook und schicken mir auf einmal Werbung zu, was ich gestern eingekauft habe, wo ich im Urlaub war. Wenn Sie das einmal merken, fragen Sie sich das nie. Woher wissen Sie das eigentlich?
Die
wissen
das,
was Sie ihnen gegeben haben. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass es eben nicht reicht, einfach zu klicken. Aber wir wollen natürlich auch einen mündigen Verbraucher haben. Der mündige Verbraucher hat die Wahl zu sagen Nein. Aber selbst wenn er Ja sagt, kann man ihn schützen. Es gibt Grundregeln für die Minderjährigen beispielsweise, für die Kinder, die natürlich viel im Internet sind, aber auch für diejenigen, die nicht richtig informiert werden oder wo das Gleichgewichtsverhältnis nicht da ist, dass die Information auch so weitergereicht wird, dass sie sich tatsächlich dieser Information bedienen können. Das ist ganz wichtig. Europa schafft hier ein Stück weit Waffengleichheit auf diesem digitalen Markt. Das heißt nicht, dass es nicht weiterhin Missbrauch gibt. Aber wenn es Missbrauch gibt, gibt es dann eben auf einmal Milliardenstrafen für die großen Konzerne, die sich nicht an die Regeln halten. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Wir können nicht dafür sorgen, dass sich alle automatisch ans Recht halten. Wir können aber dafür sorgen, dass derjenige, der sich nicht ans Recht hält, trotzdem dafür sanktioniert wird und am Ende auch dafür zahlt.
Also wir haben jetzt was Wichtiges schon gelernt bei dem Podcast. Das heißt, nicht zustimmen ist Ihr Tipp. Also ich habe es zumindest gelernt.
Grundsätzlich würde ich nicht zustimmen, weil die Frage heißt ja, wollen Sie einen Inhalt bekommen und dafür mit Ihren Daten bezahlen? Wollen Sie also, dass Sie ausgeforscht werden? Und ich will das nicht. Jedenfalls, wenn ich eine solide österreichische Tageszeitung habe, da würde ich vielleicht mal ab und zu Ja sagen, aber auch nicht immer, weil auch eine österreichische Tageszeitung hat im Hintergrund ein kommerzielles Geschäft und ich möchte schon genau wissen, was mit den Daten passiert. Ich lese mir auch genau durch, was da steht. Alle Cookies akzeptieren oder nur die absolut technisch notwendigen. Es gibt ja einige Cookies, die notwendig sind, dass die Webseiten laufen. Da würde ich vielleicht mal zustimmen. Aber diejenigen, allen Cookies zustimmen, dass mein gesamtes Verhalten kann ausspioniert werden, das möchte ich nicht, weil es geht niemand an, welchen Artikel ich in der Presse und im Standard heute Morgen gelesen habe.
Sehr gut. Gut. Also schon etwas Positives bewirkt mit diesem Podcast. Jetzt kehren wir aber zurück zur Kommission und wer hat die Macht in der EU? Die Kommission ist ja die Hüterin der Gesetze und hat eben dieses Initiativrecht, schlägt die Gesetzestexte vor, um es einmal kurz zu umreißen. Wie geht man da in der Kommission um? Wie ist es in der praktischen Abwirkung tatsächlich?
Also man kann die Kommission, auch wenn das etwas untechnisch ist, mit der europäischen Regierung vergleichen. Das ist ja in Österreich auch so. Die österreichische Regierung ist diejenige, die die Gesetze vorschlägt. Offiziell kann es auch der Nationalrat, aber fast alle Gesetze kommen von der Regierung, weil die Regierung Ministerien hat, wo das Ganze ausgearbeitet wird. Auf europäischer Ebene ist das viel komplizierter, weil wir natürlich nicht nur Gesetze für ein Land oder eine Region machen, sondern für einen Kontinent mit 27 Staaten. Das heißt, die Kommission, da hat nicht einfach eine tolle Idee und sagt, das machen wir jetzt, sondern die Kommission hat von den Mitgliedstaaten die Aufgabe bekommen, das allgemeine Interesse der Europäischen Union herauszufinden und sicherzustellen. Und deshalb ist die Kommission auch zwar zusammengesetzt aus Kommissaren aus allen Mitgliedstaaten, dass man also hören kann, was denn alle so denken, aber sie ist nicht weisungsgebunden an die Mitgliedstaaten und es zählt auch nicht die Größe eines Mitgliedstaats, wenn die Kommission einen Vorschlag macht, sondern die Kommission schaut sich den gesamten Kontinent an, fragt Bürgerinnen und Bürger, Abgeordnete in den nationalen Parlamenten, im Europaparlament vorher und die Minister in den Mitgliedstaaten.
Wie macht das die Kommission?
Das macht die Kommission, indem sie ein Arbeitspapier vorstellt und Meinung einsammelt, indem sie auf einem Ministerrat, wo die 27 Minister zusammenkommen, sagt, was meint ihr denn dazu? Und hier haben wir drei verschiedene Optionen. Was ist die bessere? Die Kommission stellt jeden Gesetzestext vorher ins Internet, die Rahmenelemente, und fragt die interessierten Kreise, NGOs, Vertreter von Interessen, was meint ihr dazu? Die können sich da melden. Jeder Bürger kann sich da melden. Die Kommission schickt alle Vorschläge, alle Vorhaben und auch ihr Arbeitsprogramm vorher an die nationalen Parlamente. Das heißt, im österreichischen Nationalrat, vor allem auch im Bundesrat, der Europakammer, des österreichischen Parlaments, schaut man sich vorher an, die Kommission will in einem Jahr folgenden Vorschlag machen. Die Kommission sagt das weit vorher, damit es eben diese Debatte vorher gibt. Also es fällt kein EU-Vorschlag einfach vom Himmel. Das haben sie auch meistens nicht, wie das so behauptet wird, ein paar Bürokraten ausgedacht. Es gibt ein paar gute Bürokraten, die verschiedene Optionen abklären und sagen, was kostet das, was sind die Folgen, eine Folgenabschätzung macht. Aber die Idee selber ist meistens eine, die eine breite Mehrheit zwischen den Mitgliedstaaten und allen parteipolitischen Kräften haben muss. Sonst können wir in Europa ja keine Gesetze machen. Die Kommission will ja nicht etwas vorschlagen, was am Ende von allen abgelehnt wird. Die Kommission möchte etwas vorschlagen, was am Ende so in dieser Grundsatzform breite Zustimmung im Europäischen Parlament und bei den Mitgliedstaaten findet. Und das gelingt auch sehr häufig. Gerade ist die Kommission im vierten Jahr ihrer Amtszeit, die 2019 angefangene Kommission, und etwa 85% der Gesetzesvorschläge, die die Kommission gemacht hat, ob im Digitalbereich, im Klimabereich, haben von allen 27 Mitgliedstaaten oder einer großen Mehrheit davon und im Europäischen Parlament eine sehr breite Mehrheit gefunden. Das System scheint also zu klappen.
Sie haben jetzt gesagt, also man muss natürlich das allgemeine Interesse abwägen und schauen, dass man so viele Informationen wie möglich reinbekommt. Also ob das jetzt von den Parlamenten ist oder von den zuständigen Ministern ist oder die Europaabgeordneten oder eben, was Sie als NGOs und so weiter bezeichnen. Das ist ja das, was man, wenn man böswillig ist, immer sagt, das sind die Lobbyisten sozusagen, diejenigen, die ihre Interessen vertreten.
Genau, das sind die Interessenvertreter, die, ob sie aus der Wirtschaft, aus der Landwirtschaft, aus dem Umweltschutz, aus dem Verbraucher, formulieren ihre Interessen, das gehört auch zur Demokratie dazu. Das gibt es auf nationaler Ebene, muss es auf europäischer Ebene
genau,
auch geben.
War ja bei uns Abgeordneten auch notwendig, dass wir diese Informationen bekommen. Wenn man jetzt diese ganzen Informationen hat und sie rieseln sozusagen rein in diesen Arbeitskreis der Kommission, der zuständig ist für einen gewissen Gesetzestext, wie wägt man ab? Wie sagt man, das ist jetzt wirklich wichtig? Also wie geht es dann weiter sozusagen?
Also die Kommission hat hervorragende Experten, ist zwar eine kleine Behörde, sind insgesamt nur etwa 30.000 Mitarbeiter für den gesamten Kontinent, das sind weniger als die Stadt Wien als Verwaltungsangestellte hat. Und die sind aber sehr, sehr gut ausgebildet. Es ist sehr schwierig, in die Kommission zu kommen. Man muss einen Konkurs machen, einen Wettbewerb. Es werden nur die Besten genommen. Sie müssen mehrere Sprachen kennen und sie müssen in ihrem Bereich, ob das Ökonomie, Pharmazeutik, Juristerei, Sprachen, müssen sie zu den Besten gehören. Sonst können sie da nicht anfangen. Und die schauen sich das an, machen eine Analyse für ihre politische Führung. Da gibt es eben in der Kommission gewählte Kommissare an der Spitze der Kommission. Stehen gewählte Kommissare. Das wird häufig in der Öffentlichkeit nicht richtig dargestellt. Die Mitglieder der Kommission werden alle vom Europäischen Parlament gewählt, unterscheiden sich dann also von nationalen Regierungen, weil dort kann man als Minister auch darin sein, wenn nur der Bundeskanzler gewählt ist, weil als Minister kommt man dazu, wenn der Bundeskanzler einen ausgesucht hat. Auf europäischer Ebene, Sie wissen das als ehemaliger Abgeordneter, muss sich jeder Kommissar einem Hearing im Europäischen Parlament stellen und danach die gesamte Kommission, alle 27, müssen vom Europäischen Parlament gewählt werden. Die haben also als Politiker, das sind Politiker, ein gewisses Gespür davon. Was ist denn richtig? Der eine war vorher Außenminister, der andere war vorher Finanzminister, der andere war 10, 15 Jahre lang im Europäischen Parlament Abgeordneter oder im nationalen Parlament. Und die geben jetzt die Richtlinien vor, erstmal in ihrem Ressort. Im Umweltbereich macht es der Umweltkommissar, sagt, ja, also wir meinen, wir müssen das machen. Da gibt es aber auch einen Wirtschaftskommissar, einen Landwirtschaftskommissar, der sagt, das müssen wir vielleicht doch ein bisschen anders machen. Dann geht es wie in jeder Regierung zu. Dann wird miteinander darüber gestritten, machen wir etwas mehr Wirtschaft, etwas mehr Umwelt, etwas mehr Klimaschutz, etwas mehr Landwirtschaft. Und in der Kommission gibt es am Ende eine Sitzung, die findet jeden Mittwoch statt. Das ist wie die Regierungssitzung. Und dort muss dann beschlossen werden, und zwar mit einfacher Mehrheit wird dort beschlossen, was vorgeschlagen wird oder nicht. Und man versucht dann natürlich, alle einzubinden, aber wenn es nicht geht, kann abgestimmt werden und dann macht die Kommission den Vorschlag, die eine Mehrheit ihrer Mitglieder für richtig hält und da zählt die Stimme des Kommissars aus Österreich oder aus Luxemburg genauso viel wie die Stimme des Kommissars aus Spanien, aus Frankreich oder aus Portugal.
Wenn wir das jetzt auseinander glauben sozusagen. Sie haben zuerst gesagt, also da gibt es diese wirklich die Besten der Besten sind in der Kommission tätig als Beamte. Die Kommissare werden eben von den einzelnen Mitgliedstaaten vorgeschlagen, geschickt, müssen dann vom Europaparlament gewählt werden. Die Kommissare sind die jetzt auch parteipolitisch motiviert oder sind die motiviert, weil sie eben quasi eine gewisse Lobby hinter sich vertreten? Oder kann man sagen, die sind dann wirklich ab dem Zeitpunkt, wo sie als Kommissar da reintreten, ins Parlamentgebäude in Brüssel, vollkommen neutral und offen für die Interessen aller Europäerinnen?
Also offen für die Interessen aller Europäerinnen müssen sie sein, da schwören sie sogar einen Amtseid drauf. Sie müssen unabhängig sein von nationalen Interessen. Sie müssen und dürfen aber nicht apolitisch sein. Ich glaube, das müssen wir genau unterscheiden. Sie sind eben wie Mitglieder einer nationalen Regierung. Sie dürfen eine parteipolitische Ausrichtung haben, ja, und sie dürfen auch diese Auffassung in der Kommission vertreten, ne? Und das ist, glaube ich, das Interessante. Die Kommission ist wie eine sehr, sehr große Koalition, ne? Wir haben da Sozialdemokraten, wir haben da Christdemokraten drin, wir haben Liberale drin und wir haben auch Grüne und Konservative in der Kommission. Und genau deshalb funktioniert die Kommission wie eine Regierung einer sehr, sehr großen Koalition. Das ist auch richtig so, weil wir ja in den Mitgliedstaaten unterschiedliche Ausrichtungen haben. Wenn man allerdings glaubt, dass sich eine einzige parteipolitische Ausrichtung durchsetzen kann, dann ist man falsch in der Kommission. Das geht natürlich nicht, sondern das ist nur der Ausgangspunkt. Man hat einen Ausgangspunkt und sagt, ich möchte mehr soziale Gerechtigkeit. Der andere sagt, ich möchte mehr Wettbewerbsfähigkeit. Und dann muss man sich in der Kommission einigen, weil sowohl die Europäische Kommission selber vereinigt alle politischen Kräfte, als auch das Europäische Parlament. Das wissen Sie, da sind alle Fraktionen drin, die einen stärker, die anderen schwächer. Und natürlich auch die Mitgliedstaaten selber sind völlig unterschiedlich zusammengesetzt. In Österreich haben wir zurzeit eine konservativ-grüne Regierung, in Deutschland haben wir eine Ampelregierung und in anderen Ländern haben wir ganz andere Regierungen. Das heißt, wer glaubt, auf europäischer Ebene Parteipolitik als Abschlusspunkt zu sehen, der ist falsch aufgehoben. Aber dass man eine parteipolitische Grundeinstellung haben kann, wenn man Kommissar ist, das ist sicher richtig. Die Beamtenschaft in der Kommission, die ist neutral. Die darf keine parteipolitischen Präferenzen haben, die berät sachlich. Nur die Kommissare selber dürfen, wie das auch auf nationaler Ebene bei den Ministern der Fall ist, die dürfen natürlich eine Präferenz haben.
In der Nationalregierung ist es jetzt dann so, dass dann sehr oft Sideletters geschrieben werden. Man tauscht ein bisschen ab. Man sagt, okay, ich gebe dir da was und gebe mir eine Zustimmung für das, aber das ist ja eigentlich politisches Handeln, aber dafür bekomme ich deine Zustimmung, wenn es um mein Anliegen geht. Ist das in der Kommission auch so?
Also Sideletters ist, glaube ich, nicht die richtige Vorgehensweise, weil das muss schon Transparenz gemacht werden, ne? Aber dass es Kompromisse auf europäischer Ebene ständig gibt.
Transparenz vor wem?
Transparenz zwischen den Beteiligten und vor allem gegenüber dem gewählten Parlament. Ja, diese Sideletters, wenn ich da richtig informiert bin in Österreich, die sind ja nicht öffentlich gemacht worden. Ne? Aber in Europa ist es so, die Kommissionspräsidentin, wenn sie die Kommission ins Amt bringt, muss mit allen Fraktionen sprechen. Und die eine Fraktion sagt, und mit allen Mitgliedstaaten, der eine sagt, ich will das, der andere das. Die schreiben das off, das sind veröffentlichte Schreiben. Und die Kommissionspräsidentin macht dann ein Angebot, ihr politisches Programm, das sie aufschreibt, auch zur Diskussion stellt, wo dann sagt, ja, von denen sind 5 Punkte aufgenommen, von denen 3, von denen 2. Und dann muss auf dieser Basis eine Mehrheit sich für sie entscheiden, wenn sie das richtig gemacht hat. Und Ursula von der Leyen hat beim letzten Mal da gut verhandelt. Deshalb hat sie am Ende die Mehrheit im Europäischen Parlament und auch die Unterstützung des Europäischen Rates der Mitgliedstaaten bekommen. Aber das ist ein transparenter Prozess. Man sieht das. Und auch wenn in der Europäischen Kommission verhandelt wird, ist ganz klar, die Texte sind öffentlich und können natürlich eingesehen werden. Und deshalb macht die Kommission einen sehr, sehr wichtigen Prozess der öffentlichen Konsultation vor und nach diesen Gesetzgebungsvorschlägen. Das heißt, wenn man Abgeordneter im Europäischen Parlament ist oder auch im Nationalrat in Österreich, kann man das genau nachvollziehen. Und der interessierte Bürger auch, wenn er sich die Zeit nimmt, auf den Webseiten der europäischen Institutionen zu surfen, was einige sehr, sehr stark machen, und das ist auch sehr gut so.
Sie wissen, dass die Skepsis gegenüber der Europäischen Union sehr oft angegeben ist, wenn man sagt, es ist noch nicht demokratisch genug. Und das war ja auch eben, als Ursula von der Leyen eben zur Kommissionspräsidentin zwar gewählt worden ist, so wie Sie es beschrieben haben, ist damals schon auch wieder die Debatte aufgekommen, ja, sollte es nicht so, wie schon bei Jean-Claude Juncker, der Spitzenkandidat sein jener Partei, die dann die stärkste Partei im Europäischen Parlament ist. Also wir streiten oder wir debattieren da jetzt schon seit Jahren darüber, wie kann man es demokratischer machen. Was wäre denn Ihr Vorschlag?
Schauen Sie, die europäischen Verträge sind sehr demokratisch hier vereinbart worden zwischen den Mitgliedstaaten, und die sehen nicht vor, dass derjenige, der das stärkste Wahlergebnis hat, Kommissionspräsident wird, sondern es sagt, dass das Ergebnis der Europawahl zu berücksichtigen ist, wenn der Vorschlag gemacht wird, wer Kommissionspräsident wird. Und das ist übrigens exakt so, wie das ist, wenn der österreichische Bundeskanzler vom Bundespräsidenten vorgeschlagen wird. Der österreichische Bundespräsident schaut sich nach den Nationalratswahlen an, wer hat eine Mehrheit. Das muss aber nicht der Erstplatzierte sein. Das haben wir in der österreichischen Geschichte schon mal gehabt, schon mehrfach sogar. Es kann auch der Zweite oder sogar der Drittplatzierte sein. Derjenige, der es schafft, hinter sich eine Mehrheit zu bringen. Natürlich ist es am besten, wenn man den vorher schon kennt. Das wäre natürlich am besten, wenn der vor der Wahl bereits bekannt ist. Aber wenn nun keiner von denjenigen, die angetreten ist, weder der Sozialdemokrat noch der Christdemokrat noch einer von den anderen Parteien die Mehrheit bekommt, dann ist es auch in der österreichischen Verfassung möglich, dass dann jemand anderes dran kommt. Es konnte auch eine Frau Bierlein Bundeskanzlerin werden. Es konnte ein Alexander Schallenberg Bundeskanzler werden, der aber, glaube ich, nicht zur Wahl gestanden hat, wenn ich richtig informiert bin. Also das kann passieren, das Entscheidende ist, und das ist Demokratie, kann derjenige, der am Ende zum Regierungschef, zum Kommissionspräsidenten gewählt wird, kann der im Parlament, das ist die gewählte Kammer der Bürger und Bürger, eine Mehrheit hinter sich bringen. Und nur der wird es. Deshalb ist die Wahl von Ursula von der Leyen genauso demokratisch gewesen wie die von Jean-Claude Juncker. Sie musste von den Mitgliedstaaten im Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit vorgeschlagen werden. Das ist passiert. Alle haben für sie gestimmt, außer Deutschland. Deutschland musste sich enthalten, weil man in Deutschland unterschiedlicher Auffassung war. Aber das war eine Mehrheit, die sie vorgeschlagen hat, eine große Mehrheit. Und im Europäischen Parlament ist sie von einer Mehrheit, die gebildet wurde aus den Christdemokraten, den Sozialdemokraten, Liberalen und vielleicht waren auch ein paar Grüne dabei, ist sie gewählt worden. Das ist Demokratie. Natürlich ist es am besten, wenn die politischen Parteien das so organisieren, dass jeder mit seinem Kandidaten vorher in den Wahlkampf zieht und dann am Ende einer von denen es wird. Aber dazu müssen die Parteien untereinander eine Kompromissfähigkeit haben, die sie 2019 nicht gehabt haben. Als Jean-Claude Juncker Kommissionspräsident wurde, gab es ja zwei Spitzenkandidaten, Martin Schulz von den Sozialdemokraten und Jean-Claude Juncker von den Christdemokraten. Und beide wussten vorher und haben das auch gesagt. Ja, also ich werde natürlich ja nicht 50% der Stimmen bekommen. Das ist nicht so, sondern heute kriegt man, wenn man sehr gut arbeitet, bei den Europawahlen 25, 26, vielleicht 27% der Stimmen. Als erfahrener Politiker weiß man das, dann braucht man danach eine Koalition. Man muss einen Koalitionsvertrag mit anderen schließen und deshalb muss man kompromissfähig sein. Wer in den Europawahlkampf geht, wahrscheinlich auch wie einen nationalen Wahlkampf reingeht und sagt, ich gewinne und nur ich und sonst keiner, dann wird es nicht klappen. Und ich glaube, das ist der Fehler, den man 2019 gemacht hat, dass da die politischen Parteien in den Wahlkampf gegangen sind und gesagt haben, ich muss es werden, außer mir keiner. Und dann ist es eben keiner geworden, weil in der Demokratie braucht man Mehrheiten. Und deshalb ist Ursula von der Leyen, Gott sei Dank stand sie zur Verfügung, jemand, der viele Sprachen spricht, der politische Erfahrung hat und dann vom Europäischen Parlament mit Mehrheit auch gewählt worden ist.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, meinen Sie, es ist gut, wie es ist, und 2024 sollte sich dann nichts ändern.
2024 sollte genau dieselbe Regel bieten. Es wird, die Europawahl wird stattfinden. Nach der Europawahl haben wir im Europäischen Parlament ein Kräfteverhältnis. Ja, gibt es eine Partei, die stärker ist, eine etwas weniger stärker. Und wahrscheinlich wird es 3 oder 4 Parteien brauchen, um im Europäischen Parlament eine Mehrheit zu haben. Und derjenige soll Kommissionspräsident werden, der diese Mehrheit durch Verhandeln hinter sich bringen kann, der eine Koalition zustande bringt und der auch im Europäischen Rat bei den Mitgliedstaaten eine Mehrheit bekommt. Jean-Claude Juncker hat das geschafft. Ursula von der Leyen hat das geschafft, aber am Ende steht immer die Wahl des Kommissionspräsidenten und aller Kommissare durch das Europäische Parlament. Da muss ein Kompromissangebot gemacht werden. Und natürlich wäre es gut, wenn die Parteien in den Wahlkampf gehen würden und sagen, hier, das ist mein Team, mit dem ich in den Wahlkampf ziehe. Das sind diejenigen, die am Ende dann für die Exekutive zur Verfügung stellen, wohl wissend, dass sie wahrscheinlich nicht 50% bekommen würden, also keine Umfrage weist darauf hin, sondern sie dann mit den anderen zusammenarbeiten müssen. So funktioniert das in der Demokratie. Ein Kompromiss ist nicht etwas Schlechtes, sondern ein Kompromiss ist das, was die Demokratie ausmacht. Das unterscheidet uns übrigens auch von der Autokratie Putins. Dort entscheidet einer und der kann eben dann auch schrecklich falsch entscheiden. Wir brauchen manchmal etwas länger, wir müssen uns einigen, Kompromisse schließen, aber deshalb fährt auch keiner über den anderen einfach rüber.
Wir haben jetzt bei den Stufen der Macht die Beamten, die Kommissare, und jetzt gehen wir ganz nach oben. Kommissionspräsident, haben wir schon gesprochen, wie es wird. Wie schaut der Alltag eines Kommissionspräsidenten aus? Also wie managt er sich, wie managt er seine politischen Ideen, wie versucht er eben das zum Wohle der ganzen Europäer Dinge weitergebracht werden?
Es hat mal jemand gesagt, dass Kommissionspräsident der schwierigste und vielleicht sogar unmöglichste Job ist, weil sie natürlich versuchen müssen, es allen recht zu machen. Das kann man nicht. Ne? Deshalb muss man sich irgendwann entscheiden, wie weit man es allen recht macht oder wie man politische Führung hat. Das ist eine Entscheidung, die jeder Kommissionspräsident, jede Kommissionspräsidentin irgendwann treffen muss. Das Wichtigste aber, dass man als europäischer Kommissionspräsident arbeitet. Das heißt, man muss wissen, ich bin auf das allgemeine Interesse Europas verpflichtet. Deshalb muss man sehr gut zuhören. Das ist die erste Eigenschaft, die ein Kommissionspräsident haben muss oder eine Präsidentin, zuzuhören. In den Mitgliedstaaten, im Europäischen Parlament, in den nationalen Parlamenten, um zu verstehen, in welche Richtung muss es gehen? Was brauchen die Menschen? Was sind ihre Sorgen? Damit man darauf antworten kann. Das heißt, nicht den Menschen nachlaufen, aber darauf hören, was ist unterschiedlich in Portugal und in Estland? Was bewegt einen Norddeutschen anders als einen Tiroler? Das ist wichtig, dass man das weiß. Und dann daraus, und das ist, glaube ich, die Kunst des Kommissionspräsidenten, Vorschläge zu erarbeiten, die in die Zeit passen und die am Ende auch mehrheitsfähig sind, damit sie Gesetze finden. Das ist, glaube ich, das eine wichtige Aufgabenfeld eines Kommissionspräsidenten, Konsense herzustellen, eine Kompromissmaschine zu sein und vorher diese Vielfalt, die wir in Europa haben, zu einem einheitlichen zusammenzubringen. Das zweite ist es, politische Führung zu zeigen, wenn Krisen kommen. Es gibt nun mal, es ist so, einige denken, es ist was Neues, das hat es aber immer gegeben, hat es vor 20 Jahren gegeben, vor 10 Jahren gegeben, vor 5 Jahren gibt es auch jetzt. Es gibt immer Krisen in der Politik. Ja, viele kommen von außen und viele kann man nicht planen. In einer Krise zeigt sich, ob ein Kommissionspräsident oder eine Kommissionspräsidentin Manager ist, ob sie jemand sind, die Krisen bewältigen können. Das heißt, dann ohne 1000 Wochen Beratung schnell die richtige Entscheidung treffen und vor allem eine Entscheidung zu treffen. Jean-Claude Juncker hat das getan, als die Frage war, bleibt Griechenland im Euro oder wird es ausscheiden? Ihm war völlig klar, wenn Griechenland aus dem Euro ausscheidet, dann ist die einheitliche Währung zu Ende, dann würden wir jetzt hier in Wien wieder mit Schilling zahlen. Deshalb hat er alles getan, um in harten Verhandlungen durchzusetzen, dass Griechenland im Euro bleiben konnte. Und Gott sei Dank ist das gelungen. Gott sei Dank ist deshalb heute Griechenland wieder auf gutem Weg. Und deshalb, Gott sei Dank, haben wir weiterhin den Euro als wichtigstes Projekt der europäischen Integration. Ursula von der Leyen hatte eine ähnliche Krise, als auf einmal die Pandemie ausbrach. Und da kann man natürlich sich in sein Büro zurückziehen und sagen, es ist ja alles ganz furchtbar, was soll ich tun? Und hat die Kommission überhaupt viele Zuständigkeiten im Bereich Gesundheit? Hat sie nicht. Oder sagt man, ich bringe jetzt alle Mitgliedstaaten an einen Tisch und sage, wir müssen zwei Sachen machen. Erstens müssen wir dafür sorgen, dass so schnell wie möglich ein Impfstoff entwickelt wird. Und das ist sehr erfolgreich gelungen. Also ich habe das nicht geglaubt, dass es so schnell klappen würde, dass wir es schaffen würden in Europa, in so kurzer Zeit schneller als alle anderen Kontinente den erfolgreichsten Impfstoff der Welt zu entwickeln, der uns dann auch relativ schnell wieder aus dieser Pandemie herausgebracht hat. Und zweitens, zweiter wichtiger Vorschlag, wir müssen etwas tun, dass die wirtschaftlichen und sozialen Folgen dieser Gesundheitskrise nicht einige Staaten so stark treffen, dass wir eine neue Finanz- und Schuldenkrise haben. Und deshalb hat sie ein großes Wirtschafts- und Finanzpaket, genannt Next Generation EU, auf den Weg gebracht, um alle Staaten zu stabilisieren, und zwar die Staaten stärker zu stabilisieren, die wirtschaftlich schwächer sind. Ja? Und das hat insofern gut geklappt, weil wir keine Massenarbeitslosigkeit in Europa hatten. Ne? Wir hatten keine massenhafte Insolvenz von Betrieben. Wir haben jetzt sogar eine Situation, dass wir fast zu wenig Arbeitskräfte in vielen Bereichen der europäischen Wirtschaft haben. Also es waren zwei ganz wichtige Entscheidungen, die aber die Kommissionspräsidentin mutig treffen musste und die auch hätten schiefgehen können. Das ist die Risikobereitschaft, die man als Kommissionspräsident eingehen muss. Deshalb muss man Erfahrung haben. Und deshalb ist es gut, wenn man jemanden nimmt, wie Jean-Claude Juncker oder jetzt Ursula von der Leyen, die vorher schon mal was anderes gemacht haben.
Ja, das sagen Sie,
und in viele andere Bereiche schon mal sich beweisen mussten.
Sie haben das eben jetzt so geschildert, dass man sagt, also diese Person muss wirklich ein Wunderwuzi sein. Also, und wenn man jetzt die Person Ursula von der Leyen hernimmt, die war Familienministerin, die war Verteidigungsministerin, also lauter schwere Aufgaben in Deutschland und plötzlich an der Spitze eben der Europäischen Kommission und diese ganzen Krisen, die da auf sich runtergeprasselt sind. Da muss es doch dann auch noch Leute im Hintergrund geben, und jetzt komme ich auf diesen Begriff Sherpa, was ist das? Leute im Hintergrund geben, die einem da wirklich die Last tragen helfen.
Natürlich ist das so. Jeder Kommissionspräsident, jeder Regierungschef, eigentlich jeder Manager braucht Mitarbeiter. Und das ist ebenfalls wieder etwas, was sehr der Kommissionspräsident oder die Kommissionspräsidentin selber in der Hand hat. Ich erinnere mich noch, als Jean-Claude Juncker Kommissionspräsident wurde, bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, du musst jetzt deine Mitarbeiter aussuchen. Und er sagte, wozu brauche ich Mitarbeiter? Er war luxemburgischer Regierungschef gewesen. Luxemburg ist ein kleines Land. Und in Luxemburg, er hat das im Wesentlichen alleine gemacht. Er hatte ein paar Minister, die gut waren. Aber was er genau machen musste, er hatte 2, 3 Berater. Aber so viel braucht er nicht. Und dann haben wir miteinander gesprochen, dass man natürlich nicht alles selbst wissen kann, wenn man in Europa für 27 Staaten zuständig ist. Es ist gut, wenn man im engsten Team der Berater einen Polen hat, der ihm sagen kann, was ist in Polen los? Wenn man jemand dabei hat, der aus Südeuropa kommt und sagt, was passiert da? Wenn man einen Ökonomen hat, einen Juristen, vielleicht einen Geografen, vielleicht jemand, der interkulturelle Beziehungen sich auskennt. Und Jean-Claude Juncker hat etwas sehr, sehr Wichtiges dann getan, nachdem er sich das überlegt hat. Er hat sein Team so zusammengestellt, dass er aus keinem Mitgliedstaat mehr als einen hatte. Sondern er hatte aus verschiedenen Mitgliedstaaten, nicht 27, eine kleinere Gruppe, hatte 14 Mitarbeiter und hat die sich so ausgesucht, dass sie ganz, ganz unterschiedlich waren. Männer und Frauen, Ältere, Jüngere, Juristen, Ökonomen, Politikwissenschaftler, Sprachwissenschaftler, Leute mit ganz anderem Hintergrund, um einfach, er muss ja die Entscheidung treffen, aber um ein möglichst breites Feld zu haben von Menschen, die ihm vorher etwas sagen können. Er hat immer gebeten, ihm was aufzuschreiben. Jeder arbeitet anders. Ursula von der Leyen lässt sich mündlich briefen. Das ist Frage des persönlichen Stils. Der eine hört besser, der andere liest besser. Und Jean-Claude Juncker hat sich diese tausenden Papiere, die er sich hat schreiben lassen von seinen Mitarbeitern, immer durchgelesen und hat dann seine Entscheidung getroffen. Die waren manchmal ganz anders, als was die Mitarbeiter gesagt haben. Aber er hat gesagt, Gott sei Dank wusste ich das, weil dann konnte ich das berücksichtigen bei meiner Entscheidung. Ich glaube, dieses Zuhören können in Europa, dem anderen verstehen, ist die erste wichtige Voraussetzung. Und dazu muss man eine große Bereitschaft haben. Das spiegelt sich bei den Mitarbeitern wieder. Und Sherpa, dieser Begriff, kommt ja vom Bergwandern, dass man jemanden hat, der einem hilft, die Last zu tragen. Und das ist natürlich so. Man kann nicht 24 Stunden alles selber machen. Man muss auch mal 3-4 Stunden schlafen. Und deshalb ist wichtig, dass man ein gutes Team hat, die einem helfen, diese Krisen zu bewältigen und auch die internationalen Gipfel, die ja immer Verhandlungen sind. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Sherpa heißt ja, man hilft jemand, auf einen Gipfel hinaufzusteigen und dabei die Last zu tragen. Wir sprechen davon, wenn wir in Europa die Sitzungen der Staats- und Regierungschefs haben, die nach Brüssel alle kommen, aus jedem Land, der Bundeskanzler, Präsident, und die sich mit dem Kommissionspräsidenten treffen, um die großen Entscheidungen zu treffen. Das nennen wir Gipfel. Die sind in den europäischen Verträgen vorgesehen, finden alle 4 bis 6 Wochen statt heutzutage. Und da ist es wichtig, dass das natürlich vorbereitet wird. Dazu muss man mit allen vorher gesprochen haben. Und man kann nicht einfach was auf den Tisch legen und erwarten dann, dass das alle akzeptieren. Man muss am Telefon mit den Beratern der einzelnen Regierungschefs, muss man vorher gesprochen haben, um zu wissen, wo ist eigentlich die gemeinsame Linie, die wir dann in 1-2 Tagen in Brüssel am Ende, wo wir uns darauf verständigen können. Und da können natürlich dann die Sherpas, sowohl des Kommissionspräsidenten als auch jeder Regierungschef, der Bundeskanzler in Österreich hat einen Sherpa oder eine Sherparin so zurzeit, der deutsche Bundeskanzler, der französische Präsident, jeder hat so jemand bei sich, der ihm hilft, auf diesen Gipfel zu steigen. Und die bilden untereinander eine ganz spannende Gemeinschaft, weil die natürlich sehr viel miteinander sprechen, weil die Chefs können ja nicht immer gleich als Erste miteinander sprechen.
Kommen wir auf die europäische Kommunikation zurück, weil Sie haben das jetzt eben so geschildert, dass eben der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker verschiedene Menschen gehabt hat, um sich aus verschiedenen Teilen Europas, Gott sei Dank, die Möglichkeit gehabt hat, sie zu verstehen, weil das ist ja unser großes Problem, und sich immer wieder abholen konnte, wie geht es in dem Mitgliedstaat, wo sind da die Probleme, wo gibt es Gemeinsamkeiten. Das wäre ja das, was wir uns alle wünschen, wir Europäerinnen, die wir an Europa interessiert sind. Wir müssen uns so mühsam, es gibt natürlich die verschiedensten Medien, aber wir haben die Sprachbarrieren. Es gibt kein einheitliches, europäisches, Euronews war mal geplant und so. Es sind immer Ansätze da. Glauben Sie, kommt das noch einmal zustande? Der große Traum, den ich immer hatte, dass wir uns verstehen und dass wir wissen, in Irland geht es jetzt um das. Die haben auch die Probleme mit, ich weiß es nicht, mit der Umstellung von Gasheizung auf erneuerbare Energien dort. Wie machen die das dort? Wie machen die das da? Das haben wir alles so mühsam nur.
Naja, Frau Kammer, wenn ich die letzten 20 Jahre Revue passieren lasse, hat sich da doch schon eine ganze Menge geeinigt. Also die Vorstellung, es gibt einen europäischen Fernsehkanal, den alle gleichzeitig schauen, ich glaube, das ist nicht realistisch. Den gibt es sogar schon auf nationaler Ebene nicht mehr, weil die Menschen heute viel anders Medien und Informationen konsumieren. Nein, es ist eine vielfältige Medienlandschaft, aber es wird überall über Europa berichtet. Ich bin sehr beeindruckt, wenn ich beispielsweise die österreichischen Zeitungen lese, wie viel dort über Europa drinsteht. Durch die vielen Krisen der letzten Jahre haben wir uns natürlich auch viel mehr interessiert für das, was in den Nachbarstaaten passiert. Heutzutage steht regelmäßig in den Zeitungen, in der Pandemie wussten wir genau, wie sind die Zahlen im Nachbarland. Was gibt's da für Regeln über Masken oder Nichtmasken oder Ausgehbeschränkungen oder nicht? Oder wie weit ist man da beim Impfen fortgeschritten oder nicht? Also natürlich solche Krisen schaut man schon sehr viel mehr über die Grenzen. Wir wissen seit der Finanzkrise, wissen wir, dass wir darauf achten müssen, und die Medien tun das auch. Wie ist eigentlich die Wirtschaftslage gerade im Nachbarland? Was ist in der Slowakei? Wie ist es bei uns? Sind wir jetzt gut oder schlecht? Heute stand in den österreichischen Zeitungen, dass die Inflationsrate in Österreich höher ist als in vielen anderen europäischen Staaten. Also man vergleicht. Und dieser Vergleich ist gut, dass wir eben merken, wir sind in einer Gemeinschaft. Der Vergleich spornt uns auch an. Wir wollen ja die Besten sein. Das ist eine natürliche menschliche Eigenschaft. Und ich glaube, wir schauen viel mehr über die Grenzen, als wir das früher getan haben. Natürlich kann Kommunikation, dass Sie das angesprochen haben, aus Europa nicht zentral erfolgen. Das kann nicht funktionieren. Das, wenn da einer in Brüssel sitzt und versucht, jeden Morgen zu sagen, das ist die Message, das geht nicht, das wird nicht funktionieren. Das funktioniert ja noch nicht mal aus Wien gegenüber Vorarlberg und dem Burgenland, sondern hier muss man viele, viele Mitstreiter haben. Ich habe das immer gemerkt, wenn der Kommissionspräsident, einmal im Jahr muss der Kommissionspräsident die Rede zur Lage der Union halten. Das hat das Europäische Parlament, noch als Sie im Parlament waren, erkämpft, ein langer Wunsch. Einmal im Jahr soll der Kommissionspräsident vor alle Abgeordneten treffen, live im Fernsehen. In Österreich wird das auch übertragen, jedenfalls auf ORF 3. Und muss eine Rede halten. Was ist eigentlich der Stand unserer Europäischen Union? vor den gewählten Abgeordneten und sich dann auch kritischen Fragen stellen. Und diese Rede wird immer im September gehalten und die wird eigentlich den ganzen Sommer über geschrieben. Da sitzen ganz viele Berater des Kommissionspräsidenten dran oder der Präsidentin. Man testet das ab, man überlegt, ist ein Moment der politischen Führung. Und dann fängt es schon an, in welcher Sprache halte ich die Rede? Sie wird natürlich übersetzt in aller Rede. Sie können das im ORF anschauen und Sie können das alles auf Deutsch dann simultan übersetzt anhören. Aber natürlich, die Rede im Parlament muss ja in einer Sprache gehalten werden. Es hängt davon ab, welche Sprache kann der Kommissionspräsident sprechen. Meistens machen es die Kommissionspräsidenten so, Ursula von der Leyen macht das so, Jean-Claude Juncker hat das so gemacht, weil sie die Sprachen kennen. Da halten sie teils auf Englisch, teils auf Französisch, teils auf Deutsch. Da erreicht man schon mal mehr und dann merkt man schon, die Worte sagen etwas ganz anderes in den einzelnen Sprachen. Rechtsstaat ist ein ganz wichtiges Wort, die Rechtsstaatlichkeit. Heißt auf Englisch the rule of law. Da ist der Staat beispielsweise nicht drin, im Deutschen ist es drin. Also da merken Sie schon, wie kompliziert das ist. Und das muss ein Kommissionspräsident wissen. Da muss er die Feinfühligkeit haben, zu sagen, was bedeutet das? Er muss eine Rede halten, die die Menschen überall anspricht. Das wird dann auch immer genau geguckt. Habe ich denn in dieser Rede was drin, fragte Jean-Claude Juncker, wo wir die Finnen ansprechen? Habe ich was drin für die Iren? Habe ich was drin für die Niederländer? Habe ich was drin für die Bulgaren? Das ist ganz wichtig, dass er darauf eingeht, weil die Menschen wollen sich wiederfinden. Und es ist dann interessant, wenn man danach die Berichterstattung in den Mitgliedstaaten, in alle Mitgliedstaaten, Zeitungen und Fernsehen und Radio berichtet darüber, natürlich, man merkt man, ob es geklappt hat. Wenn er was Positives über Bulgarien gesagt hat oder was Kritisches, steht es da auf der Titelseite. Wenn er was sagt zu Österreich, wird es in den österreichischen Medien berichtet, viel mehr als das andere. Und das muss man wissen. In Europa funktioniert Kommunikation, indem man die lokalen Besonderheiten berücksichtigt. Und das muss man noch mehr tun, als man das in einem Bundesstaat wie Österreich oder Deutschland machen muss. Man muss darauf eingehen, sonst kann man nicht die Europäerinnen und Europäer ansprechen. Also Kommunikation in Europa ist harte Arbeit. Kann nicht der Kommissionspräsident oder die Präsidentin alleine tun. Selber braucht viele Kommunikationsberater. Uns braucht vor allem Verbündete in allen Hauptstädten. Wenn nur der Kommissionspräsident oder die Kommissionspräsident sagt, was Europa tun muss, dann funktioniert das nicht. Es muss in jeder Hauptstadt der Regierungschef, in jeder Landeshauptstadt der Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau muss das ebenfalls tun. Wenn man sagt, die da in Brüssel, das ist ja eine Sache, die man häufig hört, das ist falsch. Das ist Europa, da sind wir alle gemeinsam. Und am Entscheidungstisch sitzt ja auch der österreichische Bundeskanzler und der spanische Premierminister sitzt mit am Tisch. Und wenn man den Kommissionspräsidenten damit allein lässt, dann wird man sich nicht für Europa begeistern können, Europa verstehen. Und das ist ein ständiges Plädoyer, besonders nach dem Brexit war das ein ständiges Plädoyer. Denkt dran, das ist euer Europa, ihr Regierungschefs, ihr demokratisch gewählten Regierungschefs, ihr habt da eine Aufgabe. Ja, ihr könnt nicht immer tun, alles Gute, was aus Europa kommt, das waren wir und alles Schlechte waren die Bürokraten. Nein, wir sind da alle gemeinsam für verantwortlich. Und das würde ich mir persönlich wünschen, dass das in der Kommunikation in den nationalen Hauptstädten noch etwas mehr gelebt wird. Es klappt manchmal schon, aber natürlich noch nicht immer.
Danke, Martin Selmayr, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit uns darüber zu reden. Sehr spannend war das Gespräch. Und am Schluss werde ich jetzt immer sagen, geht's Europa gut, geht's uns allen gut.
Dankeschön.
Pipa Politik. Wer hat die Macht in der EU?